war am 3. Oktober in der Bundeskunsthalle, da ist gerade so eine Ausstellung, die Postmoderne.
Oh, schön, und, ja.
Ja, wirklich, sehr interessant. Es ist auch interessant, was die alle so als postmodern empfinden. Da waren also Sachen dabei, die fand ich jetzt nicht so, würde ich jetzt nicht definitiv als postmodern bezeichnen.
Das ist doch nicht postmodern.
Cool daran ist halt sehr viel Architektur. Mhm. Und auch so Fotos von einem Fotografen, die er in einem Londoner Club aufgenommen hat, 81. Und da siehst du halt den jungen Boy George oder Steve Strange, Marilyn, also diesen Sänger Marilyn. Mhm. Und das ist halt so cool, weil es gibt ja so eine Phase im Leben, wo man selten Fotos von sich macht. Gerade in der Pubertät findet man es irgendwie doof, von der Familie fotografiert zu werden. Und zeitgleich gibt es keinen Freundeskreis, der Fotos macht. Also hat man von diesen ganzen bekloppten Ausgeh-Sachen keine Fotos. Außer heute. Ja. Heute hat ja jeder von allem Fotos, für Outfit of the Day und so weiter. Ne?
Da ist dann halt eben die Frage, ist das dann nicht schon so zu viel, als dass man dann da sagen würde, das schaue ich mir nochmal an. Also ich weiß bei dir, du bist ja diejenige im Freundeskreis gewesen, die dann gesagt hat, jetzt findet das alle blöd, aber hinterher freut er euch und jetzt freuen sich auch alle. Du hast so viel fotografiert. Ja. Ich weiß auch, meine Partnerin, die hat auch einen Schuhkarton mit lauter Fotos drin. Aber halt eben, Hardcopy, ne? Also halt wirklich Abzüge von Fotos. Mhm. Die guckt man sich nämlich nochmal an. Ich habe ja in meinem Beruf auch immer mal so die Dualität, so können wir das nicht digital lösen, müssen wir das noch als Print machen, guckt sich das dann überhaupt jemand an. Die Sache ist aber eben tatsächlich die, das, was bleibt, ist halt eben nun mal das, was da ist. Ja, das hat
was man
eine,
haptisch erfahren
das
kann.
Das ist eine andere Art von Kommunikation. Es gibt auch Dinge, die sind wunderbar, digital zu kommunizieren. Aber vielleicht hatte ich es just beim letzten Mal erzählt. Ich kümmere mich gerade um die Weihnachtskarte. Das ist halt eben eine sehr, sehr große Aussendung, wo es dann auch darum ging, ja, können wir das nicht digital machen? Wo ich dann auch gesagt habe, nee, können wir nicht. Ja? Weil dann hat das nicht den Effekt. Dann ist das eine von 300 E-Mails, die diese Menschen an dem Tag in dieser Stunde bekommen haben, und dann sehen die das auch und sagen, ach ja, witzige Idee, und das war's dann.
Ich erinnere mich, früher bei unserer Firma war es so, dass sehr, sehr viele Weihnachtskarten ankamen. Die hatten wir dann auf wie so einem Podest, wie so auf dem Kaminsims quasi gesammelt.
Nicht nur bei euch, genau. Ne? Ja.
Und Jahre später waren dann noch vielleicht 2, 3, wo es früher 30 gab, weißt du?
Ja.
Weil die Leute einfach keine Karten mehr verschicken, sondern eine Mail von wegen, wir schicken nix, wir spenden ans Rote Kreuz, so, ne?
Genau, und das ist auch schön und gut, aber ja, das hat nicht den Effekt. Auch Spenden ist eine schöne Sache, gerade in der Weihnachtszeit, aber Kommunikation, insbesondere bei solchen Themen, funktioniert dann halt eben doch besser, wenn es irgendwie was zum Anfassen ist, was ich in die Hand nehmen kann, was ich so erfassen kann. Ich lese ja auch seit ein paar Wochen wieder gedruckte Zeitungen und genieße das tatsächlich sehr. Ich habe auch vorher viel Online-Medien und sowas gelesen. Das ist ja auch alles wunderbar, ja. Nur das ist ein anderes Lesen. Das ist eine andere Art, Informationen zu erfassen. Und ich denke, das wird nicht aussterben.
Ja. Ich habe mich gestern mit einem, mit dem Richard Bagel getroffen. Das ist nicht nur Deutschlands bekanntester Blues-Gitarrist. Den hatte ich ja schon Anfang des Jahres interviewt für ein Konzert, eine Konzertankündigung sozusagen. Und ich traf ihn gestern, nämlich weil er ein Buch rausbringt, ein Fotoband. Und er hat angefangen, als der Lockdown kam, der allererste, ist er viel spazieren gegangen und hat mit seinem Handy angefangen, Fotos zu machen von Dingen, die ihm in der Stadt begegnen. In der Kölner Südstadt, Menschen, Situationen. Und das bringt er jetzt demnächst als Buch raus. Ne? Also auch, er hat, glaube ich, 4200 digitale Fotos gemacht und davon hat er 1111 Augenblicke, so heißt das Buch auch, auskuratiert und hat die jetzt, druckt die dann, lässt die drucken. Dann habe ich ihn gefragt, wie viele Fotos er denn von seiner Kindheit hat. Und das ist wirklich so ein paar Handvoll. Und das finde ich auch interessant. Mir geht es nämlich genauso. Ich habe zwei Alben von. Ja, Wahnsinn. Wie kam das nochmal? Weil im Zuge der Scheidung deiner Eltern oder wie war das?
Im Zuge der Scheidung meiner Eltern und dann irgendwie haben die es nicht mit rüber geschafft und dann hat mein Vater irgendwann, weiß ich nicht, frustriert oder einfach keine Lust mehr oder sowas. Ist jetzt nicht so, dass es gar keine geben würde, aber wenn ich das manchmal bei anderen Leuten sehe und dann, und das hier ist noch mein alter Teddybär und sowas, das gibt es von mir alles gar nicht.
Ja, macht das irgendwas mit dir, mit deiner Identität?
Es ist schon so. Ich hatte da mit meiner Partnerin auch mal drüber gesprochen oder auch letztens mit meiner Mutter mal, dass das bei mir tatsächlich so ein bisschen zufallsbedingt auch ist. Auch wenn du immer mal so erzählst, dann habe ich da Abi-Treffen und sowas. Ja? Ich habe eben einfach durch bestimmte Wechselpunkte in meinem Leben habe ich es nie gehabt, dass ich jetzt mal so eine Gruppe habe, wo man sagt, wir waren ja jetzt von der 5. bis zur 13. Klasse zusammen oder wir waren in der Oberstufe zusammen. Das waren dann alles immer so kurze Abschnitte, dass sich das halt eben einfach nicht ergeben hat. Ich habe dann durch die Scheidung die Schule gewechselt, dann war ich noch 2 Jahre, bis ich meinen Realschulabschluss gemacht habe. Dann habe ich die Banklehre, also, ne, und das war dann einfach zu kurz, als dass dann da irgendwie so ein Klassenverband entstanden ist. Dann in der Bankausbildung habe ich ja das 2. Lehrjahr nochmal gemacht. Das heißt, da habe ich dann auch mein Ausbildungsjahr gewechselt, war dann auch wieder zu kurz. Dann Fachabitur geht dann nur ein Jahr, wenn du eine Ausbildung hast, da entsteht gar nichts.
Ja, ja.
Und dann dieses Studium, was ich dann danach gemacht habe, da sind alle in alle Himmelsrichtungen zerstreut und das war auch jetzt nie so ein Ding. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei anderen dann irgendwie ist, dass man sagt, wir machen ja hier das Studium zusammen oder so, oder ob sich das dann nicht auch durch Spezialisierung dann irgendwann.
Ja, ja,
genau,
ja.
Ja. Und deshalb habe ich das halt eben einfach nicht. Und ja, manchmal frage ich mich auch, ob das irgendwie schön wäre, das zu haben, aber die Sache ist ja halt eben auch die, ja gut, das ist halt eben nun mal jetzt
so. It is
so,
what
ne?
it is, also ja, und ich meine, man ist ja die Summe dessen, was man erfahren hat und das ist ja kein schlechtes Outcome, was du jetzt davon hast und wie heißt
ja,
das
ja,
so?
Ja, eben. Ne?
Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter, wo es natürlich ein schrecklicher Satz ist auf eine Art, ne?
Aber ja, es ist ja halt eben was dran und jetzt, man hört ja ansonsten halt auch von genügend Leuten so, oh nee, und oh, da ist jetzt wieder Klassentreffen und sowas, ja. Das gibt's ja halt eben auch, also es wird ja von manchen dann auch als eine Last empfunden und ich glaube, was es mir gebracht hat und was man vielleicht dann jetzt auch immer noch so in meinem Leben merkt, ist, ich kann mich wahnsinnig gut auch in neue Situationen anpassen, schnell irgendwie auch ein Netzwerk aufbauen, wieder neu und sowas auch. Ja, das habe ich halt eben auch einfach dadurch gelernt, ne? Dass man dann halt eben, wenn du mich auf eine Party setzt oder sowas und ich kenne da niemanden, dann dauert das nicht lange, dieser Zustand.
Ja.
Wobei gut, das würde ich sagen, ist bei dir jetzt auch so und du hast das auch, ja. Also ist dann vielleicht auch ein bisschen eine Typfrage, aber ja, ne, das ist halt eben einfach so.
Das war jetzt ein langer Schlenker zu dem eigentlichen Ursprung, was ich erzählen wollte. Ich war ja, wie gesagt, in der Bundeskunsthalle, da ist jetzt diese Ausstellung Postmoderne, die geht, glaube ich, noch bis Anfang nächsten Jahres. Also es ist in einem riesigen Raum, eine schöne Strecke, die man da so ablaufen kann. Und parallel dazu gab es die Ausstellung Wer wir sind, da ging es um Migration. Und letzte Woche gab es ein Posting von der Bundeskunsthalle. Und da stand drin, es gibt für alles ein erstes Mal. Erst beim Abbau von Wer wir sind, ist aufgefallen, dass wir ein Werk mehr in unserer Ausstellung hatten. Jemand hat uns ein mutmaßlich selbstgemaltes Bild in die Ausstellung gehängt. Um ehrlich zu sein, wir finden das ziemlich lustig und würden gerne mehr dazu erfahren. Wem haben wir das Bild zu verdanken? Wer ist darauf zu sehen? Was war die Motivation hinter der Aktion? Wir würden die Künstlerin gerne kennenlernen. Also melde dich, es gibt doch keinen Ärger. Ehrenwort. Ja, und die Kuratorin Johanna Adam hat dann tatsächlich die Künstlerin ausfindig gemacht. Das war auch gar nicht schwer, weil die Künstlerin hat dann auf Insta drunter geschrieben, ich bin die Künstlerin. Und dann gehst du auf ihr Insta-Profil und siehst genau dieses Bild, was sie in die Kunsthalle gehängt hat, adressiert von irgendwie Mitte 2020 oder so. Also sie ist halt die Künstlerin und sie hat erzählt, wer schon mal in der Bundeskunsthalle Bonn war, weiß, dass man dort keine riesigen Taschen mitnehmen darf. Du darfst auch noch nicht mal deine Jacke um deinen Arm hängen, komme ich auch gleich später zu. Du musst alles immer abgeben. Fragt sich natürlich, wie hat sie es geschafft, dieses Bild da reinzuschmuggeln? Ja. Also das war für mich die größte Idee. Und sie sagte, sie hatte halt einen riesen Hoodie angehabt und hat das Bild runtergemacht. Und wenn du es dann siehst, das Bild ist vielleicht, ich sage jetzt mal irgendwas zwischen DIN A5 und DIN A4 groß. Das hat sie einfach am 1. September einfach damit an die Wand gehängt. Und das finde ich einen genialen Coup.
Ja, sowas ist witzig.
Ne, und die Inga meinte schon, es gibt müsste eigentlich eine neue Begrifflichkeit geben dafür. Sie nannte es dann Infiltrat. Also du infiltrierst quasi dann Ausstellung.
Aber das Bild passte auch da rein. Das war jetzt nicht irgendein Bild. Und da war dann jetzt,
ja,
weiß ich nicht.
Offensichtlich, also noch nicht mehr der Kuratorin ist aufgefallen, während der 6 Wochen, dass dieses Bild da gar nicht hingehört. Es hat sich also wunderbar da eingefunden.
Ja, aber stark. Vor allen Dingen aber auch gut damit umgegangen. Man hätte bei solchen Dingen, ne, das ist ja genauso wie bei einer Live-Sendung geht auf einmal irgendwie was schief oder ein Nachrichtensprecher bekommt einen Lachanfall oder sowas. Sowas ist ja nur witzig, wenn es ansonsten immer alles glatt läuft. Ne?
Ja.
Und normalerweise sind Ausstellungen halt eben so. Jetzt hätte man damit ja auch so umgehen können. Freitagabends, die Ausstellung wird abgehangen, es kommt raus, da hängt noch ein Bild, Krisensitzung, wir müssen hier die Sicherheitsmaßnahmen verstärken
Ja.
und sowas. Sowas darf hier nicht nochmal passieren. So würde ich sagen, auch aus Social Media Sicht, eigentlich sehr, sehr gut damit umgegangen. Am besten jetzt mit der auch noch ein Interview machen
Ja,
oder
so wird es auch
sowas,
wohl
ja.
sein. Und das
No,
Bild wird wohl für einen guten Zweck versteigert werden.
genau sowas irgendwie machen, ja. Kenne ich eine tolle Filmproduktion aus Köln, die man da vielleicht dann halt eben auch einfach mit reinholen könnte. Eyecatcher heißen die, falls jemand zuhört von der Bundeskunsthalle. Nee, weil so kannst du ja solche Themen dann halt eben auch gut spielen. Und dann, wenn du das gut machst, dann gehen da alle halt irgendwie mit einem guten Gefühl und mit einem Gewinn raus.
Kannst du eigentlich, also wenn Leute so aufeinander zugehen, ne, man kommt so an den Tisch, ne? Da gab es früher immer den Spruch, da habe ich kürzlich eine alte Serie oder irgendwas gesehen. Ich habe es mir dann direkt notiert. Das ist dieser Spruch. Und was macht die Kunst? Kennst du diesen Spruch noch? Ne, ist doch lustig, oder? Also
Ja, sehr, sehr lustig.
ne, weil ich man hat nie darüber nachgedacht, ne? Aber du gehst dann halt praktisch, da sitzen drei Freunde am Tisch, du gehst hin und was macht die Kunst? Ja, obwohl da keiner von malt. Und dann habe ich mich gefragt, was macht denn die Kunst eigentlich? Und da ich ja, wie gesagt, in der Bundeskunsthalle war, muss ich ganz kurz mal darauf eingehen, der Unterschied zwischen Museumsbesuchen in Deutschland versus Museumsbesuch im Ausland. Ich bin ja öfters in Museen, wo mich kürzlich eine Freundin gefragt hat, du bist ja auch irgendwie in der Kunst beflissen oder so.
Bist ja auch sehr Kunst
Ja, und
beflissen.
habe ich gesagt, nee, überhaupt nicht, ich habe kaum Ahnung, aber dann stellte sich dann halt doch raus, doch, also offensichtlich habe
Ja,
ich mehr
ja.
Ahnung als andere,
Du,
ne?
nein,
Aber
nein,
ich
nein,
selber sehe mich
Jasmin,
da gar nicht, ne?
ja. Das ist natürlich halt ein Thema. Ja, die Jasmin Klein, die kennt sich ja gut mit Kunst aus. Ja gut, was soll das denn heißen? Ne? Also
Hm.
wie will man das bemessen? Aber ich würde auch sagen, wenn du als normaler Bürger, als normale Bürgerin einmal im Monat irgendwie eine Ausstellung gehst, dann gehörst du schon zu
Den oberen 3%, wenn überhaupt,
fünf
ja.
Prozent oder sowas. Genau, ja. Das machen ja wirklich die wenigsten. Ne? Oder auch einfach nur zu wissen, es ist da und da ist gerade die und die Ausstellung oder sowas,
Ja.
das überhaupt zu wissen. Ne?
Also ich muss sagen, ich war in den letzten 3 Wochen in zwei Museen. So, ne, in zwei Ausstellungen.
Ja, so im oberen 2%. Ne?
ja, also interessant fand ich jetzt, als ich dann da Postmoderne war, ne? Ich kam rein und ich hatte einen, sagen wir mal, Anorak an. Das Wetter war so ein bisschen. Wusste nicht, wohin soll. Ich habe meinen Anorak mitgebracht und habe meine Handtasche umhängen gehabt. Und am Eingang schon habe ich gefragt, ist die Handtasche so okay? Weil auch ist das oftmals nicht okay, ne? Wenn wenn die
Eigentlich
Handtasche zu
nicht.
groß ist, ne? Die denken dann immer, entweder man nimmt was mit oder man bringt ein Bild mit. Ach genau, das wollte ich eben noch zu dieser Kuratorin sagen. Die sagte natürlich, besser ist es, ist es ein Bild zu viel, als dass ein Bild zu wenig ist, ne?
Ganz,
Also,
ganz, ganz kurz vor mir.
ja.
Ich war am Freitag war ich in Frankfurt und war dann aus Gründen der Hochzeit musste ich dann in die Goethestraße, weil da ja auch
Ja.
Tiffany's ist und
Oh,
sowas,
oh,
ja.
oh, oh,
Ne?
oh.
Und
Ja.
dann ging ich dahin und da ist auch ein Rimowa-Laden und da
Ja.
kam mir eine junge Frau entgegen, ungefähr so deine Größe und die
Ja.
hatte sich offensichtlich da gerade einen neuen Rimowa-Trolley gekauft und jetzt würde man ja denken, naja, das ist ja ein Koffer, den kannst du ja dann so über den Boden rollen, aber so geben die dir das ja nicht mit, kann ja auch sein, dass es ein Geschenk ist oder sonst was. Auf jeden Fall hatte die wirklich eine riesige Tasche, wo dann halt eben dieser Koffer drin war. Die war halt fast so groß wie sie und damit ging die dann da so lang. Das sah komplett skurril aus, sag ich dir.
Da kommt es jetzt drauf auf Hashtag Transport, wenn man Dinge mit sich schleppt.
Ja,
Ja,
eben. Ne?
genau. Ja, auf jeden Fall, normalerweise sind die da immer sehr streng. Und aber die Tasche war okay, mein Anorak war offensichtlich auch okay. Dann kommt man da rein in die Ausstellung, man geht dann in einen Raum und dort werden erstmal auf einer riesigen Leinwand 80er-Jahre-Videos, Musikvideos gezeigt, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ein Video von
Ja,
den
das glaube
Specials, so.
ich.
Also hat echt Spaß gemacht. Und dann muss man durch die Leinwand durchgehen und kommt in die eigentliche große Ausstellungshalle. Da gibt es so einen Parcours, den man laufen muss. Und an diesem Parcours, direkt links, ist etwas, was von der Wand hängt. Und unten gibt es halt so einen gewissen Platz, der geräumt ist, damit man eben nicht drunter durchläuft, ne? Und da gibt es dann auch so abgeklebt, wie man da laufen soll, beziehungsweise wo man nicht hinlaufen soll. Und es gibt jemanden, der aufpasst, dass dort niemand hinläuft. Jetzt lief ich da an ihm entlang und merkte schon in dieser Halle, ach Gott, was ist hier eine Luft? Und zog mir meinen Anorak aus und hing ihn mir um den Arm. Daraufhin wurde ich von diesem Herrn angesprochen. Ich soll bitte diesen Anorak wieder anziehen oder draußen abgeben.
Ja.
Dann habe ich gesagt, also ich bin so frech, wie ich war, trauen Sie mir nicht zu, dass ich diesen Anorak so trage, dass ich hier nichts zerstöre. Und dann hat er gesagt, ich habe hier meine Anweisung und ich sage Ihnen,
ja,
bringen Sie ihn raus oder ziehen Sie ihn an.
Ja, ja, da war dann der schon, und das war die letzte Warnung. Ja.
So, und dann habe ich den genommen und habe ihn mir
bringen
wie einen
Sie
Umhang.
Den Anorak raus.
Dann habe ich mir irgendwie einen Umhang rumgemacht, weil es war wirklich warm an diesem Ding, wie so ein Vampirumhang, ne? Das war anscheinend meine kleine Rebellion gegen dieses, ne, tu das. Dann habe ich aber gemerkt, es ist auch dämlich, und habe ihn mir wieder angezogen, diesen Anorak. Und ich habe dann zu diesem Mann, da gab es noch einen kleinen Dialog mit uns. Und dann sagte er irgendwann, sehen Sie, ich muss doch auch meine Uniform hier tragen. Ich muss das Jackett doch auch hier tragen.
Ja.
Da habe ich gesagt, ja, Sie werden aber dafür bezahlt. Und dann sagt er, naja. Nach dem Motto, so gut auch nicht.
Nicht so naja. Gut, dass es sich lohnen würde, die Jacke zu tragen.
Auf jeden Fall, irgendwann später kam ich wieder mit Richard zusammen, der schon ganz woanders war. Und dann habe ich ihm halt kurz erzählt, ach Gott, vorne mit dem Typen und so, sagte er, hatte den auch schon wahrgenommen. Also der hat seine Aufgabe sehr, sehr ernst genommen.
Ja.
Und da muss ich wieder ans Kunstmuseum Bonn denken, was ja nur auf der anderen, praktisch die Straße runter ist. Also praktisch gegenüber der Bundeskunsthalle.
Ja.
Und auch dort, ich erinnere mich, du gehst in einen Raum, damals waren die Kinder noch klein, und dann sofort, Achtung, bitte Verstärkung, ja. Raum 3, Familie mit zwei kleinen Kindern. Ne?
Ja. Wir haben einen Anorak Notfall.
Nee, und dann kommen halt dann alle, wir alle Securities werden dann zugezogen, weil kommt jetzt eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Ne? Das ist natürlich Alarmstufe.
Mit ihren klebrigen Schokoladenfingern.
Ja, genau, die alles anfassen müssen. Und das ist so konträr zu dem, was ich im Ausland in Museen erlebe. Da frage ich mich mal, warum muss das so sein? Warum ist das so? Warum ist man zum Beispiel in Italien total relaxed, was sowas angeht? Sogar auf der Biennale, wie gesagt, da kamen sogar die Security-Leute auf meinen Sohn zu und haben ihn ermutigt, Dinge zu tun, haben ihn ermutigt, auf die Kunst zuzugehen. In Deutschland ist es immer so, das hat immer noch so diesen Ruch von Achtung, Achtung, Hochkultur, pst, leise sprechen, nicht laufen.
Ja.
Also ich bin auch dagegen, dass Kinder rennen durchs Museum. Ne? Meine Kinder können sich schon
nehmen.
Nein,
nein.
Aber ja. dieses ganz komische Atmosphäre dann.
Na, es ist, das hatte ich ja auch immer mal aus der Oper berichtet, ja, dass es halt eben schon Hochkultur oder hochkulturelle Angebote in Deutschland, da wird auch immer sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass so eine gewisse Eintrittsbarriere auf jeden Fall da ist. Dass man
eine
sich von außen, dass du dir halt eben jetzt nicht, wenn du irgendwie an einem Samstag in der Stadt unterwegs bist und auf einmal, weiß ich nicht, die Wolken ziehen zu und sowas, und man denkt sich, ach ja, was mache ich denn jetzt die nächsten zwei Stunden? Ach komm, dann gehe ich da mal in die aktuelle Dieter Rams-Ausstellung oder sowas. Und mach mir da einfach mal ein paar schöne zwei Stunden und dann gehe ich da halt eben wieder raus und habe ein paar interessante Eindrücke gewonnen. Sondern das ist alles immer so ein bisschen so, nee, hier muss man sich jetzt auch Mühe geben. Der Spaß besteht darin, dass man sich jetzt hier ganz viel Mühe geben muss und sich ganz arg beherrschen muss, ja? Und eine bestimmte Kleidung vielleicht anlegen muss. Ja?
Auf der anderen Seite macht zum Beispiel die Bundeskunsthalle jetzt eine Aktion, dass alle Menschen unter 18 freien Eintritt haben. Ja.
Ja.
Oder
ja,
Leute ab einem gewissen Alter können die Artcards beziehen, die kostet nichts. Und dann hast du ein Jahr lang freien Eintritt. Das heißt, man möchte ja schon die Jugend irgendwie ranholen.
Man möchte es irgendwie, das ist aber, guck mal, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, also an der Uni in Mainz, weiß ich, da können Studierende der Uni und Hochschulen, die können sogar kostenlos ins Theater gehen. Die können sich dann nicht in die erste Reihe setzen, aber gerade so dritter Rang oder sowas. In Wiesbaden weiß ich, da gibt's auf jeden Fall noch und nöcher Kontingente, wo du halt eben sagen kannst, so, ich möchte mir jetzt mal irgendwie die Hochzeit des Figaro angucken, und dann kannst du das machen für 8 € oder sowas, ja. Das geht schon alles.
Wird es denn angenommen?
Eben, das nicht. Ja? Und das ist auch der Grund.
Genau, dann ist nämlich genau wieder dieses Ding, das schwäbische Sprichwort, was nichts kuscht, ist nichts wert. Nach dem Motto, ich kann hin, ich muss nichts zahlen, und dann wieder dieses Ding, ach, dann mache ich es morgen.
Ja, zum einen das stimmt schon auch, aber ich glaube, es sind eben auch einfach diese Eintrittsbarrieren, dass man sich dann irgendwie denkt, ja, irgendwie, vielleicht wäre es ja mal ganz interessant, aber ach, und dann geht das da 3 Stunden und so, und dann sitzt man da die ganze Zeit auf Italienisch und sowas, ja. Kannst ja dann auch nach dem zweiten Akt gehen, wenn du irgendwie sagst, das taugt mir jetzt gar nichts, ja. Aber es liegt nicht daran, dass man sagen könnte, das ist alles so teuer. Da hatte ich mit dem Sebastian Mergel auch mal drüber gesprochen, der ist ja auch ein großer Operngänger seit diesem Jahr. Und in den USA ist das ja ganz anders. Ne? Wenn du da, wenn du da irgendwie ins Konzert gehen möchtest oder so, das kostet ja ein Vermögen. Das ist ja dann halt wirklich nur so für die oberen 10.000.
Weil es nicht subventioniert wird vom Staat.
Weil das nicht subventioniert wird, genau. Aber offensichtlich, und das ist ja dann auch immer mal der Vorwurf, wo man ja auch drüber diskutieren kann, stimmt das? In Deutschland gibt es dann halt eben dieses Angebot. Du kannst ins Hessische Staatstheater gehen und kannst dir, ich glaube, der Ring des Nibelungen oder sowas, ja, das ist der vierteilige Zyklus, den kannst du dir für insgesamt 24 Euro angucken. Wie gesagt, eben jetzt nicht unten Logenplätze im Parkett oder sowas, ja. Das nicht, aber wenn du es einfach nur erleben möchtest, ist das wirklich keine Geldfrage, ja. Nur, es wird ja halt eben nicht angenommen und daher kommt ja dann auch immer mal der Vorwurf, ja gut, schön, dann subventionieren wir das halt eben noch. Wir subventionieren ein Programm für eine Zielgruppe, die sich es auch anders leisten könnte.
Ja, und verrückt.
Die Leute, die Leute, für die es eigentlich subventioniert wird, die sagen sich, ach nee, komm, da trinken wir lieber noch zwei Bier in der Kneipe.
Ja, ist schade. Tja. Was ist eigentlich aus deinem Programm geworden, jeden Monat Hochkultur?
Ja, es ist so ein bisschen, also es findet nach wie vor statt. Es ist halt eben so ein bisschen aufgeweicht worden, dass ich jetzt auch nicht jeden Monat davon erzähle. Ich mache auf jeden Fall viel, viel mehr. Dafür war es ja auch für mich wirklich gedacht, dass ich jetzt jeden Monat eine Oper irgendwie mir angucke. Das könnte ich nicht sagen, aber ich gehe mehr in Ausstellungen. Ich finde, man kann halt eben auch sagen, ich gucke jetzt mal einen Film, der halt eben irgendwie ein Fellini-Film oder sowas. Ja, das kann ja dann auch schon sehr, 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 sehr wohltuend sein. Und ja, dafür dafür hat es halt eben für mich ganz gut funktioniert, dass ich halt eben einfach gesagt habe, auch mal wieder sowas mehr machen. Ja. Aber ja, ich guck mal, dass ich auch mal wieder mehr zu erzählen habe darüber.
Ja, gerne. Ich habe mir noch drei Sachen notiert, die ich lustig fand. Einmal der Begriff to go Dutch on a meal.
To go Dutch on a meal.
You went Dutch on a meal. Ja.
Dutch wie Niederländisch.
Genau. Die Bedeutung könnte auch to go German on a meal. Die Bedeutung ist, jeder zahlt einzeln im Restaurant.
Oh.
Und das ist ja eigentlich etwas, was angeblich ja Kellner, Kellnerinnen nicht so geil finden. Wobei in Deutschland ist es so gang und gäbe, dass es keiner mit der Wimper zuckt.
Ja.
Normalerweise sagt man so, ein Tisch, vier Personen, einer zahlt die Rechnung, Punkt.
Ja.
Dann kann man hinterher, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dann intern nochmal sagen, hier, ich PayPal dir noch irgendwie, ne, was kriegst du, ne?
Genau, aber damit muss man nicht den Kellner aufhalten.
So, oder man sagt, diese Woche lade ich ein, genau, nächste Woche lädst du mal ein. So, gibt's dann auch wunderschöne Folgen bei Curb Your Enthusiasm, wo dann immer der Larry David einladen muss, weil derjenige, mit dem es immer ausgehen, also es sind zwei Pärchen, Larry, seine Frau und dann das andere Paar. Und immer, wenn es ans Zahlen geht, ne, geht der Typ immer auf Toilette, sodass immer Larry zahlt. Ja. Ne? Als es dann irgendwann zur Sprache bringt, ist natürlich ein Rieseneklar. Aber das finde ich jetzt auch ganz schön, wenn man sagt, so, diesmal zahle ich, nächstes Mal zahlst du. Eigentlich finde ich das ganz gut.
Ja, eben. Also das habe ich mit einer Kollegin in Frankfurt. Wir haben beide ganz viele Essen, ja, das finde ich auch seine Unart tatsächlich. Würde ich auch jedem davon abraten. Man kann ja jetzt viel Homeoffice machen und das ist ja auch alles schön und gut und so, aber ab und zu geht man ja dann doch mal ins Büro und wenn man schon da ist, ne, also ich habe meine Arbeit mittlerweile auch so aufgeteilt, dass ich sage, zu Hause mache ich zum Beispiel einfach so Sachen wie Tonschnitt, wirklich tief an Konzepten arbeiten oder sowas und die Bürotage, das sind bei mir immer mindestens zwei in der Woche, die nutze ich dann auch wirklich halt dafür, wofür sich dieser Ort auch besser eignet als zu Hause, nämlich andere Menschen treffen. Und ich finde das so merkwürdig, wie viele halt eben einfach, die kommen dann so morgens und dann fahren die so mit dem Fahrstuhl irgendwie in ihr Stockwerk und dann gehen die in ihr Büro und dann machen die Tür zu und dann arbeiten die da und dann gehen die kurz in die Teeküche, wärmen sich irgendwie das auf, was sie von zu Hause mitgebracht haben, essen das am Rechner und gehen dann irgendwo wieder nach Hause. Also wir gehen halt eben dann auch immer essen und ich empfehle das auch tatsächlich, das zu machen, weil das echt Spaß macht. Und wir haben es dann halt eben auch irgendwann so angefangen, dass wir gesagt haben, einmal zahle ich, einmal zahlt sie.
Ja, wenn du das gerade so beschreibst, dass man in sein Büro geht und geht nur, fährt hoch mit dem Aufzug und so, muss ich an so einen Paul Thomas Anderson Film denken, ne?
Oh, welchen denn?
Aber jetzt muss ich gerade an den denken mit Adam Sandler, einer seiner besten Filme, wo er
ja,
doch
Punch Drunk Love.
Ja,
oh,
genau.
Der ist wahnsinnig gut. Ja. Ja, und ja. Adam Sandler, was hab ich den nicht leiden können.
Ja. Ja.
Weil der aber halt eben auch eine Phase in seinem Schaffen
ja,
hatte.
Ja, der hat auch so einen Pipi-Kaka-Humor oft.
Ja, ne? Der aber halt eben dann wirklich so Happy Gilmore, wo der halt immer nur den liebenswerten Trottel gespielt hat.
Ja, ja.
Und das konnte ich nicht ertragen, einem erwachsenen Menschen dabei zuzusehen. Mhm. Selbst nicht mal nur, wenn da so Werbung auf RTL für den großen Filmfilm am Freitag kam
ja.
oder sowas. Aber
Sat.
Adam
1
Sandler,
bitte, ja? Der Film ja, war immer Sat.1.
Ja, war immer Sat.1, ja. Adam Sandler, muss ich sagen, Punch Drunk Love, wahnsinnig gut. Oder auch in, wie heißt der, wo der so einen Diamantenhändler spielt
ja.
von den Safdie-Brüdern. Hidden Gems oder so.
Ja.
Warte, das finde ich gerade raus.
Ja. Der hat kürzlich auch noch mal so einen Film rausgebracht, wo mit Töchtern, mit seinen eigenen Töchtern,
ja.
der wahnsinnig gute Kritiken bekommen hat. Also das ist auch neu für ihn.
Ja.
Dass er, weil er wird ja dann von einer kleinen Mehrheit sehr geliebt. Und andere finden halt richtig doof, ne? Also er polarisiert dann wohl schon.
Uncut Gems oder der schwarze Diamant.
Ja. Ah ja, siehste, der schwarze Diamant. Ja, gesehen habe ich den noch nicht.
Ja, und ein wahnsinnig guter Film.
Ja.
Anstrengend zu gucken, weil der sehr, sehr hektisch ist, weil wir eine Figur haben, die uns irgendwie immer leid tut, aber die auch gleichzeitig so unsympathisch ist und so viele Dummheiten macht, dass man es wirklich kaum ertragen kann.
Naja.
Die Safdie-Brüder hatten auch mit Robert Pattinson da vorne einen Film. Der war auch wahnsinnig gut. So, komm, jetzt finde ich alles raus. Ja.
Das ist ja der süße Vampir, oder? Nee, doch.
Das ist der süße Vampir, der aber halt eben auch einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler ist. Good Times. Heißt der,
ah, ja.
mit Robert Pattinson. Auch wahnsinnig gut.
Der hat auch bei Harry Potter mitgespielt übrigens, ne?
Ja, irgendwann in den späteren Filmen.
In
ne?
a little role, in a small role. Der war halt nur ja. ein Schüler im Hintergrund sozusagen.
Oh, ja. Mhm. Ja, gut, warum nicht, ne? Mhm. Ja. Aber ein toller Schauspieler, genauso wie Kristen Stewart, auch eine wahnsinnig tolle Schauspielerin ist, die zu Unrecht dann immer nur auf dieses Jugendwerk dann da irgendwie
ja.
so reduziert werden. Ja. Also absolut zu Unrecht. Ja,
es ging ja
Robert,
total durch die Decke, ne?
Ja, ja. Hast du die mal gesehen?
Diese Vampirfilme?
Ja.
Nein. Nein.
Ich habe die alle mal gesehen.
Ja, wie kam es dazu? Verpflichtet von einer weiblichen Begleitung, die man beeindrucken wollte?
Ich gebe drei Dinge zur Auswahl. Ja.
Ja.
Ich bin heimlich natürlich ein riesiger Fan von romantischen Vampirfilmen.
Ja.
Meine Freundin hat die halt eben geguckt und ich saß daneben. Oder ich wurde mal entführt. Und man dachte sich, was könnte diesen Mann mehr quälen, als sich diese für ein weibliches Publikum eher geschriebenen Filme anzugucken, aber falsch gedacht. Ja, dafür bin ich zu modern und ich hab's genossen.
Also ich tippe ganz stark auf die Entführung.
Richtig.
Ne? So war es, ja. Genau.
Darum musste ich ja dann auch das zweite Lehrjahr in der Banklehre nochmal wiederholen. Ja, das war nämlich da.
Nee, was ich halt immer mitgucken muss oder wo ich mich noch dagegen wehre, ich kann keine Zombie-Filme sehen.
Ja, und nicht mein Genre.
Also ich finde Zombie, ich grusel mich vor Zombies,
mhm.
wenn man da so läuft. Und ich glaube, der Ursprung dessen ist wirklich in dem Thriller-Video von Michael Jackson.
Ach was.
Meine Freundin Sabine und ich haben das damals gesehen und das ging ja damals, das war ja eine Sensation, ne? Irgendwann
ja, ja.
ist es dann auf MTV, läuft es jetzt total 15 Minuten lang durch und so, das war die große Premiere.
Hm.
Und das hat mich so gegruselt, diese Arme, die dann reinragen in dieses Zimmer und du hast immer weniger Raum und du musst damit rechnen, dass die Zombies jetzt gleich eindringen in diesen Raum. Das hat mich so fertig gemacht und wir haben das dann auch nachgespielt. Anscheinend haben wir unser Trauma nachgespielt, um es besser zu verarbeiten, die Sabine und ich.
Hm.
Und das hat nicht dazu geführt, dass ich das jetzt irgendwie dass ich da entspannt damit umgehe. Und immer wenn ich Zombies sehe, sei es jetzt Dawn of the Dead oder Zombieland oder weiß ich was, mit Shaun of the Dead geht noch, weil es sehr witzig ist, ja?
Ja.
Aber dieses Rumgelaufe von denen,
Und sind es dann, machen dir dann die schnellen Zombies noch mehr Angst als die langsamen? Weil das war ja wirklich ein Paradigmenwechsel.
Ich wusste gar nicht, dass es schnelle Zombies gibt.
Das war ein Paradigmenwechsel tatsächlich durch den Film 28 Days Later.
Ja.
Weil normalerweise bis dahin waren ja Untote, das war ja das Gruselige auch daran, dass die halt eben sich zwar so langsam und träge bewegen, aber halt in Masse auftreten und einfach unaufhaltsam. Dann, wie du schon sagst, die kommen dann halt in den Raum rein und das ist ja dann noch schlimmer irgendwie, wenn du dann da so von so einer Masse irgendwie so zerdrückt wirst. Aber bei 28 Days Later waren die auf einmal ganz schnell unterwegs.
Ach, ja.
Konnten die auf einmal schnell laufen.
Oh, das, also auf eine Art, vielleicht erklärt es auch meinen Grusel vor Schlangen.
Ja.
Ich finde ja auch so, das ist ja auch so eine Art Bewegung, so eine zombiehafte Bewegung, die nicht so direkt vorhersehbar ist. Weiß ich nicht, ne? Auf jeden Fall. Aber was ich jetzt die Tage geguckt habe und das fand ich ganz gut, weil es nicht so splattermäßig ist, ist Freitag der 13., The Final Chapter. Was mich daran sehr amüsiert, ist der vierte Film von Friday the 13th. Und gleichzeitig kamen dann aber, glaube ich, noch 8 weitere danach, obwohl er sagt,
Ja.
das letzte Kapitel.
Ach ja, gut,
Finde
es
ich
ist wie die
herrlich.
Roland,
Ja.
Kaiser oder sowas. Ja,
Ja,
jetzt wirklich
genau.
die
They
letzte
always
Tournee.
come back, ja. Aber ich fand den ganz gut. Der ist, glaube ich, von 84. Und mich hat so viele Cameos, habe ich da, was heißt Cameos, wenn ja keine Cameos. Der kleine Junge ist der Junge, der auch jetzt immer noch ganz meinungsstark ist in Hollywood und der auch bei Die Bären sind los mitgemacht hat. Eine
Oh.
wunderbare Serie, eine Baseball-Serie mit dem Buttermaker. Die habe ich total geliebt. Ich glaube, die kam immer samstags nachmittags im Programm. Im ZDF, die Bären sind los. Super geil, habe ich gesehen. Die komplette, alles, was es jemals gab, für 14,99 bei Amazon zu kaufen. Und ich
Stark.
habe es in meinem Warenkorb liegen gehabt und habe es gerade eben wieder gelöscht, weil ich gedacht habe, Jasmin, sei ehrlich zu dir selbst, du wirst es dir nicht anschauen.
Nee, wahrscheinlich
Aber es
nicht.
bleibt die schöne Erinnerung halt an diese tolle Serie und so soll es auch sein.
Guckst du noch viel DVDs oder Blu-ray oder sowas?
Ja, kommt drauf an. Also wir hatten ja jetzt, es ist ja Halloween Month und wir haben hier eine Liste angelegt, jeder durfte da so ein Filme anmerken, den man gerne sehen möchte. Insgesamt sind es
Och, die
14 Filme.
Kleinfamilie ist wirklich einfach nur herrlich, ja?
Und jetzt haben wir halt angefangen, Freitag der 13. Aber es gibt ja natürlich auch noch private Freizeit. Dinge, die Menschen hier im Haushalt nicht zwingend hier mit uns zusammen machen wollen. Deshalb haben wir am Freitag, dem 13., keinen Freitag, den 13. geschaut. Aber es gibt Dinge, die sind nicht streambar. Aber die haben wir hier auf DVD. Oder
Ja.
irgendjemand hat es auf Blu-ray. Und dann tragen wir das natürlich zusammen und schauen uns das an. Und dementsprechend gibt es halt Filme, die wir auf die Liste gepackt haben. Aber keiner von uns hat sie. Und wir wollten sie jetzt aber nicht extra noch auf DVD kaufen oder Blu-ray. Weil da gibt es dann noch andere, die man sich anschauen kann. Ne? Also.
Ja, weil ich würde sagen, eine DVD einlegen ist so die neuere Variante dann auch von einer gedruckten Weihnachtskarte oder sowas. Das ist dann auch für den Film irgendwie besser. Ich merke es nämlich auch bei mir. Wir haben gestern Abend auch versucht, Halloween Kills. Ich glaube, das ist der neueste Halloween-Teil oder sowas, ja. Und wir haben nicht so spät angefangen. Und meine Frau war sehr, sehr sauer, weil ich halt wirklich nach 15 Minuten schon eingeschlafen
Ah
bin
ja.
und dann einfach nur den ganzen Film kommentiert habe mit, ich schlafe überhaupt nicht. Die meinte, ja, ich habe den halt komplett alleine geguckt, panisch.
Ja, was ich jetzt gerade noch vor mir herschiebe. Ich habe ja bei Paramount Plus Frasier entdeckt. Ne? Also kann ich nur jedem empfehlen. Ich liebe
Ja.
ja diese Serie. Und ich bin wieder komplett drin. Mitte, Ende erster Staffel. Es gibt, glaube ich, 11 Staffeln. Und es hat ja ein Reboot angefangen. Seit vorgestern online. Und ich habe mich noch nicht rangetraut. Es sind 2 Folgen online. Ich bin in diversen Frasier-Fanclubs auf Facebook und es gibt verschiedene Meinungen dazu, ob das jetzt eine gute Geschichte ist oder nicht.
Ich gebe eine Empfehlung dazu. Ja? Das ist immer so eine merkwürdige, diffuse Angst, die Menschen haben. Wenn ich das dann jetzt aber gucke und das ist nicht gut,
Dann machst du
dann
das andere
entwertet
kaputt.
das ja das, was ich dir, meine Erinnerung, meine wertvollen Erinnerungen. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Du kannst auch den vierten Indiana Jones gucken, wo ja alle auch dann immer so einen Heulkrampf bekommen. Und dann kannst du den fertig gucken und kannst hinterher sagen, naja, die ersten drei waren eher mein Ding. Ende der Geschichte. Ja. Das macht nicht die anderen drei kaputt. Damit macht man auch nicht irgendwie die Serie kaputt. Das sind ja einzig und allein irgendwie die Interessen, dass man sagt, vielleicht können wir das ja wieder beleben, vielleicht können wir da nochmal was weitermachen. Manchmal hast du ja dann auch einfach Hauptdarsteller, die in der Serie wahnsinnig gut funktioniert haben. Danach kam halt eben nichts mehr und dann kommen die irgendwann und sagen, wisst ihr was? Wir machen nochmal Friends, aber diesmal geht's nur um Ross oder sowas,
Ja,
ja.
was ich
Ne?
ganz interessant finde, ist, das stimmt bei Serien, da verstehe ich das. Es gibt ja auch dieses Sex and the City und wie heißt es? And it's like that oder sowas. Ich habe es vergessen, wie es
Ja,
heißt, ne? Weil ich habe mir es, ich habe früher, ich war nicht die Frau, die sich zum Mädelsabend mit Prosecco getroffen hat und man hat
Ja.
gemeinsam Sex and the City geguckt. Das habe ich nicht gemacht.
Ich war im Übrigen der Mann, der das einfach alleine geguckt
Ja, und ich
hat.
liebte es. Ich habe es gerne geschaut, weil es einfach neu, aufregend und frech war.
Ganz genau.
Aber das Reboot, so nennt man das jetzt, wenn es so wieder eine Neuauflage ist, das war mir einfach zu brav und es war so viel, so wegen, oh, was haben wir denn heute, ne? Was werfen wir denn heute in den Kochtopf? Was ist denn gerade en vogue, damit wir jetzt nicht so die alten Weiber sind, sondern wir sind total am Puls der Zeit. Das fand ich ein bisschen zu auf gefällig getrimmt.
Manche Dinge funktionieren dann halt eben auch einfach nicht mehr. Ne?
Ja.
Weil die
and
Leute dann
like
älter
that.
Geworden sind.
So heißt es, and just
eben,
like that.
Eben, ne? Wogegen ich zum Beispiel mal gehört und mich auch selbst davon überzeugt habe, Trainspotting. Das war ja ein wahnsinnig toller Film.
Ja.
Ne? Das war ja auch so ein richtiger Erschütterer. Ja? Sowas gab es ja davor nicht.
Ja, so ein Meilenstein.
Und da kam dann auch 20 Jahre später ein zweiter Teil raus,
stimmt,
wo auch alle dachten,
ich nie gesehen.
Oh, wie wird denn das werden? Der ist super gut. Weil
ach,
die halt
ja.
eben nicht versuchen, hey, ihr erinnert euch noch an die Crazy Baby Montage aus Trainspotting. Tja,
ja.
Dieses Mal sind es Zwillinge oder sowas, ja. Ne? Sondern es ist eben einfach, ja, es ist eine gute Weiterführung von der Geschichte. Was wird aus solchen Charakteren, die wir dann da kennengelernt haben, und die Geschichte ging ja dann so und so aus, muss man jetzt hier gar nicht spoilern. Und was ist dann 20 Jahre später? Wo stehen solche Menschen dann im Leben? Ja. So, und das ist einfach nur ein guter Film. Ja?
Was ich aber interessant finde, wo es tatsächlich nicht funktioniert per se, ist diese Wiederauflage von Shows. Wir beide haben uns ja kurz darüber unterhalten, über Alles gesagt mit Christine Westermann.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe es nicht ganz gehört. Also, es geht irgendwie 3 Stunden 40 Minuten. Das ist immer so verrückte Längen. Ich fange das an zu hören und wie es manchmal so ist, ich schlafe nicht, aber dann schlafe ich irgendwann doch, wenn ich es gehört habe. Ne? So statt abends im Bett zu lesen, hört man dann irgendeinen Podcast und pennt dabei weg.
Ja.
Also es ist so, ich finde diesen Podcast gut. Ich mag Christine Westermann, obwohl ich ihre Literatur nicht lese. Und was ich nicht mag, ist immer dieses intellektuelle Gebäsche von Christine Westermann, wenn die Bücher empfiehlt. Die war ja auch mal im literarischen Quartett und
ja,
wurde dann immer so runtergeputzt. Das fand ich richtig unangenehm. Und was ich aber interessant fand, als sie von Götz Alsmann und ihrer Zeit mit Zimmerfrei erzählt hat.
Ja, das sind ja wir zwei. Jasmin, das sind ja wir zwei. Wirklich. Ich finde total, dass wir zwei das sind.
Ja, dann traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, was sie dann nämlich erzählt hat, weil das fand ich nämlich sehr, sehr herrlich. Also sie war ja praktisch die Frau von der Drehscheibe. Sie ist also ein ganz altes Gewächs bei Drehscheibe war ZDF, später war sie dann bei der ARD. Und sie hat ihre ganze Leben dem Journalismus verschrieben, hat nie den Mann gefunden fürs Leben zunächst und hat sehr viel gearbeitet. War aber immer so ein bisschen die brave Christine Westermann. Und dann gab es halt dieses Konzept von wegen, wir müssen 6 Wochen Ferienprogramm füllen, wir haben da so eine Idee, so eine fiktive WG sucht halt vermietet ein Zimmer, es ist ein Zimmer frei und wir haben dann Promis eingeladen und die bewerben sich quasi um dieses Zimmer. Und da gibt's halt die Christine Westermann mit ihrer journalistischen Vorbildung und dann haben wir noch einen Paradiesvogel, nämlich den tollen Musiker aus Münster, Götz Alsmann.
Ja.
Und dann sollten die beiden sich kennenlernen, das fand ich so herrlich, wo sie sagte, ja, wir saßen dann beim Italiener zusammen und er erzählte mir von seinem Leben und wer er so ist und ich war halt so Deformation professionell als Journalistin, habe ich ihn quasi dann fast interviewt und er erzählte bereitwillig alles und als es dann dazu kam, dass ich von mir erzählt habe, ist er einfach mir gegenüber im Restaurant im Sitzen eingeschlafen. Sagt sie, und das charakterisiert Götz Alsmann wunderbar. Er interessiert sich für nichts und niemanden außer für sich selbst. Das fand ich richtig krass.
Ja, und so sind wir natürlich nicht. Ja.
Nein.
Aber was ich einfach nur meine ist, ich hab da schon immer auch mal drüber nachgedacht, weil wir beide ja halt eben auch so diese Dualität haben, ne, dass du wirklich ja so eine klassische Bildung und sowas durchlaufen hast, da immer sehr, sehr viel reingeben kannst, journalistisch auch sehr, sehr viel gearbeitet hast. Ich finde, das merkt man auch in deiner Gesprächsführung immer. Und ja, bei mir, ich habe ja halt eben auch so diese ganzen Bühnensachen und sowas auch viel gemacht und so. Ich bin jetzt kein Jazzmusiker wie Götz Alsmann oder so und ich habe auch nicht so ein Kostüm an oder sowas.
Ja,
wobei der ist ja halt.
Aber du hast auch eine Signature-Frisur wie er.
Exakt, ich habe auch eine Signature-Frisur und sowas, ja. Und so ein bisschen von den Charakteren her sehe ich uns da schon wieder.
Ja, der luftige Kuss und die eher gesetztere. So.
Genau, ja. Ne? Und ich glaube, wir beide könnten so eine Show auch wunderbar
moderieren. Das stimmt, das stimmt.
Ich würde nur nicht den Fehler machen, Martin Sonneborn einzuladen, weil er einfach nur langweilig ist. Ja.
Ah ja. Aber was ich auch interessant fand, und deshalb komme ich jetzt darauf, sie wurde ja dann auch angefragt, oder beide, ob sie Zimmerfrei nochmal in einer Neuauflage machen.
Ja,
und
zwar natürlich nicht.
Diesmal ganz anders, nämlich nicht der Gast kommt zu euch, sondern ihr kommt zum Gast. Und ja, dann haben sie sich dann angeschaut geworden. Und dann haben sie, Götz und sie beide sind übereingekommen. Lass es in dem Glanz, in dem es jetzt steht, ne? Alle feiern zimmerfrei. Eben. Wobei, ehrlich gesagt, das wurde in den letzten Jahren auch wirklich urlangweilig. Ja,
aber ne? Jasmin, aber das ist doch auch, Harald Schmidt Show, das war noch Fernseh. Stefan Raab, Wahnsinn. Schau mal eine x-beliebige Folge TV Total an. Das war auch ganz, ganz viel. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Es war damals
ganz, ganz viel einfach nur Strecke machen. Okay, ja, komm.
Zum Schluss hat er keinen Bock mehr. Das hat man auch gemerkt.
Mittendrin war das dann mal so, ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir halt hier irgendeinen Moderator von Sat.1, der hat ein Buch geschrieben oder sonst was. Dann kommt der halt als Gast hier Kelle hochklappen, Nippel drücken, noch ein Liedchen und raus.
Ja. Zum Schluss hat er keine Lust mehr. Aber ich finde es wirklich sehr interessant, wie konsequent Raab es geschafft hat, einfach zu sagen, ich bin raus und jetzt ist er raus. Und keiner sieht und hört ihn. Und in einem Podcast, den ich mit Barbara Schöneberger gehört habe, die habe ich jetzt zweimal gehört. Einmal habe ich nochmal rückwirkend Toast Hawaii, den Podcast mit Bettina Rust, vorne mit Bettina Rust, gehört, wo sie zu Gast war. Und dann nochmal, wo war sie jetzt? Bei Hotel Matze, genau.
Ja.
Weil sie nämlich auch sagte, sie hat jetzt diesen Sommer zum allerersten Mal darüber nachgedacht, ob sie vielleicht irgendwann mal ein bisschen kürzer tritt, ne? Weil sie ja wahnsinnig viel macht.
Mhm.
Und sie hat aber gesagt, sie könnte nicht mit einem Knall gehen, weil dazu wäre sie zu inkonsequent.
Ja.
Sie würde sich dann eher so langsam rausschleichen. Ja. Weil es ist nämlich dann auch peinlich zu sagen, ich gehe mit dem Knall und dann kommst du doch immer wieder zurück. Ne?
Ja, eben erleben wir ja gerade dieses Rausschleichen bei einem bisschen anderes Format, aber durchaus auch ein prägender Künstler. Serdar Somuncu macht das ja gerade.
Stimmt,
ne?
Ja.
Der hat Anfang des Jahres hat er angekündigt, so, ich spiele jetzt noch diese Tournee und da, dann und dann in der und der Stadt Ende des Jahres ist meine letzte Show und dann war's das. Und dann wird auch, und ich meine, der macht viel, ne? Der hat mit Schröder Somuncu, einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts, Die Blaue Stunde, ein Solo-Podcast, beides auch beim Radio angesiedelt. Dann gibt es jetzt noch die Boyband der Hardcore-Katholiken, ein bisschen merkwürdiger Name. Das macht er mit dem Band Eriksen, heißt
so
der, glaube ich.
Kerl.
Der ist Redakteur bei der Blauen Stunde und das machen die dann nochmal zusammen. Der ist nochmal so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen würziger als so die anderen.
Ja, das andere
ist
alles RBB. Ich wundere mich sowieso, wie weit der RBB da mitgeht.
Das stimmt schon, ja. Und da wird dann aber, gibt es dann gar kein Halten mehr, ja. Durchaus interessant anzuhören. Kommt einmal im Monat raus. Der Name, die Boyband der Hardcore-Katholiken, ein bisschen merkwürdig gewählt. Was da aber ganz, ganz komisch ist, ist, dass die Soundqualität teilweise unter aller Sau ist.
Ach.
Und da frage ich mich, und die dann auch immer so Spendenaufrufe und das stecken wir auch alles in die Qualitätssicherung des Podcasts, ist ja auch alles okay. Ja?
Aber es spendet offensichtlich keiner.
Ein paar mit Sicherheit. Es ist ja auch okay. Der eine hat sich jetzt dann wohl auch mal ein Mikrofon gekauft, aber wo ich dann auch dachte, aber Moment mal, also ja klar, wenn du jetzt so ein RBB-Aufnahmestudio hast, das ist alles nochmal ein bisschen andere Technik. Aber, also ich kann ja einfach mal mein Setup beschreiben, womit ich hier gerade aufnehme. Mhm. Ich trage einen Kopfhörer für 30 Euro. Ich könnte aber auch irgendeinen anderen nehmen. Ich habe hier dieses Podcast-Mikrofon, in das ich reinrede. Das hat, glaube ich, 120 Euro gekostet. Dann habe ich hier diesen Mikrofonarm, könnte man aber auch anders lösen. Du könntest es auch in der Hand halten. Ja? Der hat nochmal 100 gekostet und meinen Computer. Und damit
und das reicht ja auch
hier
aus,
diese
ne?
Soundqualität.
Ja, eben.
Ne? Also das verstehe ich dann da immer mal nicht so ganz, aber zurück. Ich finde es ganz, ganz interessant, vor allen Dingen, weil er ja sagt, er wird dann nicht aufhören, irgendwelche Dinge zu tun, nur nicht mehr die er jetzt macht. Ja? Und das ist ja halt eben auch ganz interessant.
Also
ne?
Er ist ja eigentlich auch Autor, Theatermacher, Schauspieler, ne? Und
Musiker auch.
Der
hat ja Schlagzeug studiert auch.
Ach,
tatsächlich.
Ne? Mhm.
Ja, gibt's eine ganz, ganz interessante Folge von Cicero, der Cicero-Podcast. Es sind sowieso auch immer mal so ganz spannende, bisschen abwegigere Interviews.
Aha.
Und da gibt's eine Folge mit Serdar Somuncu, wo der mal so sein ganzes Leben erzählt. Und der hat viele Dinge durchgemacht. Der war ja auch im Waisenheim
Das weiß ich.
Da irgendwie ans Bett gefesselt.
Unfassbar.
Und sowas. Ja, war obdachlos, hat auf der Straße gelebt.
Ach.
Und so, hat teilweise, ich glaube, 10, 15 Jahre lang oder sowas, einfach vor 2, 3 Leuten ist der halt eben aufgetreten mit seinen Sachen. Der hat halt irgendwelche Theaterstücke oder irgendwelche Bühnenprogramms geschrieben, hat dann die Halle gemietet und dann, ja, kam halt niemand. Ne?
Ich weiß, ich war Ende der 2000er hochschwanger, da war ich in einer Live-Show von ihm mit meiner Freundin Yvonne.
Mhm.
Wir haben den öfters live gesehen. sogar mit Nils Ruf, die berühmte Show in Essen, die abgebrochen wurde.
Ja.
Da war ich auch live zugegen. Und damals war es auch so, er hat ja, das mochte ich halt so gerne, er hat ja so eine derbe Nummer auf der Bühne, wo er Sachen sagt, wo alle so klassischerweise sagen, ho, 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 ne? Und der haut das dann halt so raus, und das tut dann richtig weh, so nach dem Motto, er hält einem den Spiegel vor. Und das fand ich wahnsinnig interessant und erfrischend, weil es anders war. Und nach der Show habe ich ihn angesprochen und da war er ganz anders. Da war richtig lieb, schüchtern, freundlich, zugewandt und nicht so diese Persona auf der Bühne. Und das darf man nämlich nicht vergessen. Viele Leute glauben, nur weil es der gleiche Name ist, ist es auch die gleiche Persona. Nee, der hat dann schon eine Bühnenpersona, ne?
Ja, ja, das steckt dann natürlich halt schon irgendwo in einem drin. Und dann ist das vielleicht halt eben auch irgendwie eine Möglichkeit für ihn gewesen, mit inneren Dämonen oder sowas fertig zu werden. Aber ich finde auch, ich finde jetzt lange nicht alles gut, was er so macht. Aber kann wahnsinnig gut reden, er hat ein sehr, sehr gutes Storytelling, eine sehr, sehr gute Rhetorik, der kann komplexeste Themen wirklich wahnsinnig gut analysieren und pointiert auf den Punkt bringen. Der traut sich auch wirklich was, das muss man ja auch sagen. Mhm. Der hätte ja schon jahrzehntelang auch mehr Erfolg haben können, wenn er irgendwie nicht so ungemütlich wäre und sowas. Und das, da habe ich immer auch Respekt vor, wenn Leute das halt eben machen. Und ich bin da ganz gespannt, wie das dann da weitergeht und ob der dann halt eben wirklich sagt, so, ich höre jetzt hier mit, das muss man ja auch erstmal machen, ne? Also der könnte jeden Monat irgendwo ausverkauft in der Großstadt spielen. Locker flockig, ja.
Oder macht in irgendeiner Stadt die Sadasumunche-Show jeden ersten Samstag im Monat im Theater XY und kommentiert das Weltgeschehen.
Ganz genau. Eben, ne? Das würde alles funktionieren. Dann zwei gut gehende Formate im Radio. Das finde ich schon auch spannend, wenn dann jemand einfach sagt, so, ich merke aber, das tut mir hier alles nicht mehr so gut und ich beende das halt eben jetzt einfach. Ja? Mhm. Und ich wähle da meinen Ausstieg und dann mache vielleicht halt eben auch, weil ja, manchmal muss man sich dann halt eben auch, wenn man irgendwie was verändern möchte, in eine Lage bringen, wo man sagen kann, so, und jetzt muss ich aber erstmal alles, was zu komfortabel ist, irgendwie wegwerfen, weil dann ist es so ungemütlich für mich, dann muss ich mir auch was Neues überlegen.
Ja, gibt es ja auch immer diese esoterischen Ausdrücke, die ich aber gar nicht so schlecht finde. Dieses, das Universum macht es dir so unbequem, damit du dich wieder bewegst. Anscheinend irgendwas ist an ihm, vielleicht diese Bequemlichkeit ist irgendwann unbequem, ne? Und du merkst dann keine Entwicklung mehr.
Ja, oder wenn, ich glaube, was sich ganz, ganz ungemütlich anfühlt, wenn man so ein öffentliches Berufsleben führt. Ne? Weil das ist das ja, das darf man ja immer nicht vergessen. Mhm. Diese ganzen Dinge ist ja halt eben einfach, während ich mich ins Büro setze und notfalls die Tür zumache und sage, ja, ich arbeite jetzt hier so ein bisschen vor mich hin und wenn es scheiße ist, lösche ich es halt eben wieder und fange von vorne an. Wenn du auf der Bühne arbeitest, dann findet deine Arbeit live vor Publikum statt. Alle gucken dir dabei zu, während du da am Arbeiten bist.
Und mittlerweile filmen die Leute mit, was du machst. Ne? Du erinnerst dich an den Fall, da war da doch im Tippi.
Ganz genau.
Wo dann irgendeine, er hat sich mit dem Schröder auf der Bühne unterhalten über, er hat erzählt, er war in einer Klinik, er hat dort gefastet, er hat keinen Alkohol getrunken, das hat ihm gut getan und so. Und auf einmal stand im Publikum eine Frau auf und rief, wann fängt ihr denn an mit Kabarett?
Ja, kommt heute noch Kabarett.
Ja, genau.
Kommt heute noch Kabarett.
Und das hat ihn so aus der Fassung gebracht, weil er hat da quasi sein Herz geöffnet und da wird einfach gesagt, von wegen Tanzbär, Tanz.
Ja, ja, eben. Ja. Aber es ist eine sehr, sehr gute Folge.
Ja, als er die dann später analysiert hat, das fand ich auch hochinteressant. Also das hat mir große Freude gemacht. Und das ist halt die Frage, was erwartet man von einem Menschen, der auf der Bühne steht? Und was ist der bereit zu geben? Und ich glaube, das war auch mit, obwohl er davor schon gesagt hat, er möchte jetzt eher aufhören mit der Bühne. Ich glaube, das hat ihn nochmal bestätigt, dass das nicht gesund ist, wie es jetzt gerade so ist für ihn.
Ne? Ja, ja. Ja, ja, muss man können. Und dann gibt es aber halt eben auch genügend Leute, die einfach da Abstand von haben und sagen, ich mache hier meinen Job, der macht mir auch Spaß, ich mache das gut und sowas. Und dann sagt irgendwann jemand, alles klar, Kamera ist aus und dann war es das für mich einfach nur. Und dann lese ich mir auch nicht durch, was irgendjemand im Feuilleton oder auf Twitter darüber denkt, was ja eigentlich Ex heißt, ne? Was glaubst du, wie lange das noch dauert?
Dass da immer ehemalig Twitter steht.
Ja.
Ewig.
Also ich glaube, dass ewig. Ja, ewig. Ewig, ewig. Weil es gibt auch kein Verb, ne? Twittern. Mhm. Ja, das hat funktioniert. Das gibt es nicht. Exen, ne? Das auf Ex oder sowas. Also das ist schwierig.
Ich hab's getwittert, ich hab's geext.
Schwierig. Ja, man wird sehen, wie das noch weitergeht.
Ne? Angeblich heißt ja Xing eigentlich auch Crossing.
Crossing. Ja.
Also auch so das Netzwerken sollte das, aber jeder sagt Xing.
Ja.
Man nimmt es dann so hin, das ist eigentlich ein saudämliches Wort dann, ne? Aber man nimmt es halt einfach so hin.
Eben, ne? Und wahrscheinlich auch die in der Firma dann irgendwann so, dann sei es so.
Ja, eben, ja, dann ist es halt so, ne? Genauso Citroën, viele
Ja.
sagen Citroën, ne? Also da gibt es ja auch da gab es ja eine lustige Kampagne mal, wo dann die deutsche Citroën gesagt hat: So, wir haben es jetzt gerafft, ihr könnt es nicht sprechen, es heißt jetzt Citroën. Ne? Das fand ich so lustig, weil eine Zeit lang habe ich echt gedacht: Ach krass, machen die es jetzt wirklich so? Ich bin den voll auf den Leim gegangen, fand ich sehr, sehr lustig.
Wir bekommen ja auch manchmal Feedback zu dem, was wir machen. Und dafür haben wir hier in unserer WG, ja, ich
Ja.
forciere das jetzt hier so
Ja.
linear, ne, haben wir auch nicht einen extra Raum eingerichtet, aber immerhin eine Feedbacke. Und nach unserer letzten Episode bekam ich ein sehr, sehr schönes Feedback, habe es dir auch weitergeleitet. Ich habe dann auch gefragt, ob ich es auch vorlesen darf. Er ist auch jetzt gerade aktiv, Robert. Wie findest du das? Ja, das
Siehst du gerade jetzt,
wird
dass er aktiv ist?
jetzt vorgelesen, ja. Ja, es steht da.
Auf welchem
Und ich
Kanal
lese
hat
das
er dich
einfach
denn
mal.
erreicht?
Er hat mich auf Instagram erreicht, auf meinem persönlichen Instagram-Kanal, André Georg Hase, Hase mit 2 A. So viel Zeit muss sein. Man kann uns natürlich aber auch über die Sprezzatura Podcast-Seite auf Instagram schreiben. Oder man kann auch einfach Jasmin Klein schreiben. Es ist @Jasmin,
Ja,
ne?
und es gibt sogar eine Mailadresse: hallosprezzatura@gmail.com.
Auf jeden Fall muss man sich ja mal klar machen. Unser Podcast geht immer freitags online. Ich glaube, freitags um 12 Uhr auch dann wirklich, ne? Also
Mitternacht.
mit dem Tages,
Ja.
Mitternacht, ja, Geisterstunde geht er online. Und diese Nachricht hier erreichte mich immerhin um 13:57 Uhr. Also da hat jemand relativ schnell am Tag das gehört. Und dieser jemand ist Robert und er schrieb uns Folgendes: Ich wollte mal wieder Danke für euren Podcast sagen. Gerade in dieser Woche ist mir mal wieder aufgefallen, wie wohltuend es ist, dass ihr die ganzen Scheußlichkeiten, die so um uns herum geschehen, für eine Stunde helft auszublenden und sich mal mit dem Guten und Schönen zu beschäftigen. Das war schon während Corona sehr angenehm und ist jetzt in der Flut von grausamen Bildern aus Israel sehr hilfreich, um nicht vollends zu verzweifeln. Danke, danke, danke. Bleibt bitte noch ganz lange so und ein Herz.
Sehr schön.
Und da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut. Warum? Weil das ja tatsächlich von Anfang an unsere konzeptionelle Idee war. Wir haben ja wirklich vor Corona, auch bevor sich so abgezeichnet
Ja,
hat,
das wussten wir
dass
damals noch nicht,
Lockdown und
ne?
sowas kommt. Wir hatten ein paar Folgen einfach schon mal aufgenommen. Die kamen dann eben mit Beginn der Corona-Pandemie. Aber dass das erkannt wird, das habe ich ihm auch so geschrieben, weil man ja wirklich auch denken könnte, so, hallo, kriegt ihr
Kriegt ihr
nicht
gar
mit, was
nichts
hier
mit,
gerade
was da so
los
abgeht?
ist?
Ja,
Und ihr,
könnte man
ihr,
meinen.
hier, das und das passiert alles und ihr unterhaltet euch da irgendwie drüber, ob jetzt die Currywurst mit oder ohne Pommes im ICE besser schmeckt. Positioniert euch doch mal, macht euch doch mal gerade. Aber genau das wollten Jasmin und ich eben von Anfang an auch nicht machen und haben ihm gesagt, ja, und im Übrigen, man kann sich mit Jasmin ganz, ganz hervorragend über gesellschaftspolitische Themen, über das Weltgeschehen und über Politik unterhalten. Mit mir auch ganz okay, aber mit Jasmin wirklich gut, ja. Wir wollten das aber halt eben einfach nicht machen, ja.
Eben.
Und das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn das auch als das erkannt wird, was wir nämlich auch vorhaben, nämlich, ja, das ist alles schlimm und da kann man auch drüber reden und da kann man auch traurig sein, da kann man verzweifeln, das kann einen komplett wahnsinnig machen. Es ist aber völlig in Ordnung, auch wirklich mal zu sagen, so, und jetzt hat das mal kurz Pause. Ich muss jetzt auch irgendwo mal wieder auftanken. Und das kann man mit uns machen, ja, mit unserem Podcast. Ich freue mich auch, wenn das Leute machen. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Und da möchte ich auch jeden Menschen zu animieren. Weil es gibt nichts Schlimmeres. Ich krieg's jetzt auch gerade wieder bei einem Bekannten mit. Wenn man sich so das Leid der Welt auf seine Schultern legt und sowas, ja, dann muss einen das erdrücken. Das kann kein einzelner Mensch stemmen. Und das ist auch nicht die Aufgabe. Das hat dann auch nichts mehr mit Empathie oder sowas zu tun, sondern das ist einfach dann nur, ja, das ist einfach nur
Selbst,
quälend für einen
ja,
selbst,
irgendwie
ja,
so, ja,
Selbstsabotage, ja.
Selbstsabotage. Und das ist halt wichtig. Da hatte ich ja auch, ich war ja mal zu Gast in dem Podcast Authentisch mit OUT. Und da ging es nämlich auch darum, dass der Wunsch, glücklich zu sein, ob das egoistisch wäre, und wo ich dann irgendwie sagte, ich finde, das ist ganz wichtig. Also, ne, wir haben über den Begriff des Glücks schon gesprochen, aber ich finde, das ist
Ja.
ganz wichtig, auch als Selbstschutz zur Selbstfürsorge, sich auch den positiven Dingen zu widmen und immer wieder in die Sonne zu schauen, immer wieder ins Licht zu schauen. Nicht, um sich blenden zu lassen, sondern einfach, um die Dunkelheit nicht so wie sagt man, es gibt ja auch Tag und Nacht, ja?
Ja.
Und beides ist jeweils 12 Stunden und es hält sich die Waage und so soll es sein. Mhm. Und wenn du zu viel Dunkel hast, dann guck, dass du ein Licht extra anknipst, ne?
Eben, ne? Und man muss jetzt natürlich halt eben auch nicht sagen, ich höre jetzt den ganzen Tag einfach nur in Dauerschleife den Sprezzatura-Podcast, um die Welt irgendwie auszublenden. Mhm. Das wäre auch genau die falsche Herangehensweise. Aber ja, es ist völlig in Ordnung, sich auch einfach mal eine Auszeit von der Welt zu nehmen, weil man dann auch wieder mit neuen Ideen, mit Kraft und mit Visionen und mit einem Glauben an eine Zukunft auch wieder zurückkommen kann. Und dann auch wirklich ein Licht in dieser Welt sein kann. Mhm. Was man nicht ist, wenn man den ganzen Tag wirklich nur die Newsseiten aktualisiert und sagt, um Gottes Willen, da jetzt auch noch.
Ja, ja, eben.
Darum vielen lieben Dank, lieber Robert. Ja, genau. Das tut natürlich auch immer gut. Wir bekommen ja auch sehr viele liebe Nachrichten. Vor kurzem haben wir ja mal über eine, die nicht ganz so lieb war, der sehr viel Raum gegeben. Aber deshalb soll das nun hier auch so sein. Genau. Ja? Hat uns sehr, sehr gefreut.
Absolut. Und ich habe noch eine Bitte. Und zwar, ich bin auf der Suche nach einem englischen Musikvideo.
Ah ja.
Also, es gibt ein Video, englischsprachig, ich weiß nicht, ob es eine englische Band ist. In diesem Video fahren drei Männer mit langem Haar, also jeder von ihnen hat langes Haar, in einem roten Sportwagen im Weltall Richtung Sonne. Und das Lied muss irgendwann ab 2000, aber auf jeden Fall so, vielleicht auch so ab 2010, 11 entstanden sein. Falls ihr irgendwelche Hinweise habt, also Englisch ist gesungen, Musikvideo, drei Männer mit langem Haar, roter Sportwagen, Weltall Richtung Sonne. Bitte, bitte, ich brauche da eine Info zu. Und jetzt kommen wir zur Musik. Ich habe einen Song gewählt von einer Sängerin, die habe ich, weil ich ja oftmals meine Konzertkarten aufhebe. Ich war am 15. Mai 2018 mit Inga in der Tonhalle Düsseldorf und sah sie dort live. Ich habe sie viel gehört, Ende der 80er Jahre. Da hatte ich eine Kassette. Auf der einen Seite Randy Crawford, auf der anderen Seite Anita Baker. Und von Randy Crawford hatte ich irgendwie die besten Hits oder die größten Hits. Und da ist ein Song, der immer wieder mir die Schuhe auszieht, weil er so schön ist. So schön, kennst du es, wenn Musik so schön ist, dass man weinen muss?
Ja.
Und zum Schluss singt also der Text ist übrigens von Quincy Jones geschrieben, einem der ein musikalisches Multitalent, so. Mhm. Der sagt ja auch, er produziert immer nur bis zu 80%, weil die restlichen 20% lässt der Gott, das göttliche Element einfließen. Es gibt eine tolle Doku über ihn auf Netflix. Und in diesem Song, den ich ausgewählt habe, da heißt es, everything must change, nothing stays the same, everyone will change, no one stays the same. Und zum Schluss dann, there are not many things in life you can be sure of, except rain comes from the clouds, sun lights up the sky, and hummingbirds do fly. Und zum Schluss heißt es, and music makes me cry. Und dann sind bei mir alle Tore offen. Also das ist so schön, schön zum Heulen, schöner Song. Von Randy Crawford gesungen. Und das kommt auf die Goldstandardliste.
Ja, klingt klasse.
Was hast du denn für die Goldstandardliste?
Für die Goldstandardliste, tja, ich bin noch so ein bisschen am Überlegen. Also, was meinst du, Jasmin? Hm? Ich habe einmal so eine Nummer, die ist schon so ein bisschen schwergängiger, Solo-Klavier, sehniger Gesang. Oder ich hätte so eine, mir doch egal, Nummer, die so ein bisschen Tarantino-danzig ist. Ja?
Kennt ich die Künstler?
Ja, also die zweiten auf jeden Fall, das ist aus dem Film Midnight Cowboy, da hattest du mir gesagt, da muss ich aber auch über den Film reden, so. Das könnte ich jetzt nicht.
Dann,
aber ich glaube, ich nehme das.
Okay. Ja.
Ich nehme das, das passt besser. Es ist Leslie Miller mit He Quit Me. Also offensichtlich, man wurde verlassen, aber wie man dann halt eben so weitermacht. Und es ist wunderbar soulig, ja, und großspurig allein durch die Straßen laufen. Geht aber auch sicherlich gut, wenn man zu Hause bei strahlendem Sonnenschein Kaffee kocht.
Übrigens auch wirklich ein toller Soundtrack. Im Deutschen heißt er ja Asphalt Cowboy, ne?
Asphalt Cowboy, ja. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen.
Hm? Ach, gucken dir an, wird dir gefallen.
Ja?
Es geht um, es geht um viel. Und interessant, ich liebe ja Rosa von Braunheims Film Die Bettwurst. Ich liebe viele Filme von Rosa von Braunheim. Ich liebe auch Rosa von Braunheim. Viele Grüße. Und in diesem Film Die Bettwurst gibt es den, wie heißt der noch? Ach mein Gott, jetzt komme ich nicht. Sie heißt Luzi Krien und er heißt, ich hab's vergessen, oh mein Gott, Dietmar Kracht natürlich.
Ja.
Und er sagt dann irgendwann, also das ist ein ganz, ganz toller Film, das ist auch Impro. Es ist in Wahrheit seine Tante Luzi aus Polen, die irgendwie in Lübeck oder irgendwo oben in Norddeutschland wohnt und der Dietmar Kracht aus Mannheim. Und der erzählt dann, der liegt dann halt auf dem Liegestuhl, ne, in der Sonne und hat so eine riesige Brille an und wirkt so ein bisschen clownesk, ne. Und dann sagt er halt, also sein Lieblingsfilm ist Asphalt Cowboy. Und darum muss ich immer an Asphalt Cowboy denken. Und, ja. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Schaut ihn euch an. Midnight Cowboy.
Yes.
Das ist ein Goldsong.
Das ist mein Goldsong.
Ich erzähle mal von meinem Partysong. Den hat eine Künstlerin performt, die ich kennenlernte, als sie bei Alfred Biolek in der Show war. Helen Schneider, nicht zu verwechseln mit Helge Schneider, Helen Schneider. Ich saß mit Annette in meinem Heimatdorf im Dachgeschoss in deren Kinderzimmer und wir hörten zusammen die LP von Helen Schneider. Und Helen Schneider ist eine Amerikanerin, die damals die Band hatte, The Kick. Und interessanterweise hat sie bis hat sie noch in Connecticut gewohnt und ist aber 89 dann in die französische Provence gezogen mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann und Manager Georges Nassar. Und 2007 ist sie nach Berlin gezogen und arbeitet seit 2018 als Lehrerin für Liedinterpretation an der Stage School in Hamburg.
Mhm.
Und das finde ich so irre, wenn eine Person aus meiner tiefsten Kindheit auf einmal immer noch ein Thema ist und immer noch im Hier und Jetzt agiert und in seiner Kraft ist sozusagen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich nehme den Song, der heißt Angry Times. Das ist ein Song, der ist so energetisch und der passt total gut, um im Auto ihn zu hören, laut mitzusingen. Angry Times von Helen Schneider.
Ja, sehr schön. Ja, für meinen Partysong geht's nach Dänemark und dort lernen wir eine Band kennen, die so sehr für mich wirklich verbunden ist, so mit der Zeit 2010, 2011, 2012 rum. Also so eine richtige Nullerjahre-Band eigentlich noch.
Sind da zufällig drei Männer mit langem Haar, die in einem roten Sportwagen im Weltall Richtung Sonne fahren?
Nee, leider nicht, glaube ich, ja. Oh, weil hauptsächlich dreht sich die Band tatsächlich um die Sängerin Mette Lindberg, die auch wirklich so sehr in die Zeit passt. So ein bisschen Debbie Harry Frisur und aber halt eben so All-Over-Print Leggings und sowas. Ja, ist dir eigentlich aufgefallen, was ich heute für Klamotten anhabe? Ich trage ja meinen Morgenmantel, ja, ja, aus Gründen. Wir nehmen ja zum allerersten Mal in der Geschichte von Spritz Satura an einem Sonntag auf.
Sunday morning.
Und ich habe noch, das ziehe ich aber auch wirklich nur zum Schlafen an, weil du es eigentlich nicht mehr draußen tragen kannst. Noch nicht, kommt ja vielleicht wieder. Trage ein American Apparel T-Shirt mit so einem tiefen V-Ausschnitt. Das war ja auch so die Zeit. Und genau, ich habe auch mal ein bisschen über die Band recherchiert. Die machen so Soul, Funk, aber auch dann ein bisschen Elektro noch mit drin. Wird viel mit Samples auch gearbeitet. Das ist so ein sehr großer, breiter Sound und so, ja. Und ihren ersten Achtungserfolg hatten sie tatsächlich bei einem Auftritt in Kopenhagen als Vorband von Amy Winehouse.
Ja? Ach ja.
Und die Rede ist von der Band The Asteroids Galaxy Tour. Also auch ein wahnsinnig eingängiger Name.
Mhm.
Und der Song, den ich mitgebracht habe, heißt Push the Envelope. Und der ist halt eben wirklich sehr, 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 sehr prall. Ja.
Ja.
Aber es werden sich Situationen finden, wo ihr die Sprezzatura Party Playlist hört und dann kommt der Song und dann
geht's ab.
Flasht er euch weg.
Ja, ja, sehr schön.
Sagt ihr das was?
Nee, gar nicht. Sagt mir gar nichts.
Ach, das finde ich immer schön. Ja.
Ja.
Zwar ist für mich immer noch, das erzähle ich immer noch bei Vorstellungsgesprächen, dass ich es ja mal geschafft habe, auf die Sprezzatura-Playlist einen Song drauf zu packen, nämlich The O.C.'s Tidal Wave, und dass du den dann zu Hause gehört hast und dass dann Richard Klein reinkam und gesagt hat, was hörst denn du für coole Musik?
Ja, was ganz Neues.
Ja.
Dann entlasse ich dich jetzt in diesen wunderschönen herbstlichen Sonntag.
Ja, es ist ja herrlich sonnig. Ja.
Hier ist es nämlich nieselig bei uns hier in Köln.
Ach so, in Wiesbaden ist. In Wiesbaden scheint immer die Sonne. Ja. Das ist ja die Stadt, wo immer Sonntagvormittag ist. Ja.
Ja.
Und heute ist ja auch Sonntagvormittag.
Genau. Yeah.